Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Ab morgen soll Russland Europa wieder mit Gas beliefern. Die Strompreise in der Schweiz werden nur etwa halb so stark ansteigen wie ursprünglich angekündigt. Die israelische Armee ist weiter in den Gazastreifen vorgedrungen, allerdings nicht in die Stadtzentren. Wir sprechen über den Krieg und die Folgen mit einem israelischen Vordenker der Versöhnung, mit Yair Hirschfeld. Wir reden über die Zukunft amerikanischer Autos, über George Bushs letzte Medienkonferenz und über Roma in Rumänien. Wir besuchen eine Vorstadt von Bukarest im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selg, zuerst aber Georg Auftermauer mit dem Nachrichtenüberblick dieses Montags, des 12. Januar.
Russland ist bereit, ab morgen früh wieder Gas nach Europa zu liefern. Laut einem EU-Sprecher haben nun alle Parteien das Gasabkommen unterzeichnet, also die Ukraine, Russland und die EU. Das Abkommen sieht vor, dass Beobachter an strategischen Punkten in der Ukraine die Gasleitungen überwachen. Laut dem Vizechef des russischen Energieunternehmens Gazprom soll ab morgen 8 Uhr wieder Gas gepumpt werden, sofern es keine Hindernisse gebe. Bis das Gas in Europa ankommt, wird es jedoch möglicherweise noch einige Tage dauern, da der Druck auf den Leitungen zuerst wieder aufgebaut werden muss. Die Maßnahmen des Bundesrats gegen die starken Preiserhöhungen beim Strom zeigen Wirkung. Die Strompreise steigen in diesem Jahr nicht um durchschnittlich rund 15%, sondern deutlich weniger, wie Kurt Rohrbach, Präsident des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE, gegenüber Schweizer Radio DRS sagt.
Mit der ganzen Reduktion wird das Grössenordnung jetzt vielleicht 6-7% ausmachen.
Rohrbach stützt sich bei seiner Aussage auf die Tarife, die die Stromversorger für das neue Jahr veröffentlichen. Es bleibt bei Unterschieden zwischen Haushalt-Kleinkunden und Industrie-Großabnehmern. Die Preise steigen also nur etwa halb so stark wie zunächst angekündigt. Damit sei das Ziel des Bundesrats erreicht, so Rohrbach.
Die Idee war immer, das in etwa zu halbieren oder um 40% zu reduzieren. Das ist etwa die Grössenordnung.
Konsumentenorganisationen und Gewerkschaften hatten gegen die ursprünglich geplanten Preissteigerungen von bis zu 25% protestiert. In den Außenbezirken der Stadt Gaza haben sich israelische Truppen und Hamas-Kämpfer weitere schwere Gefechte geliefert. Israel setzt auch Reservetruppen ein, vermied es bis jetzt allerdings, die Kämpfe auf das Stadtzentrum auszuweiten. Die Bodentruppen werden auch durch die Luftwaffe unterstützt. Ein israelischer Armeesprecher sagte, erneut seien mehr als 10 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Der israelische Sprecher sagte nichts über Verletzte oder Schäden. Israel erlaubte 160 Lastwagen mit Hilfsgütern die Einfahrt in den Gazastreifen. Der UNO-Menschenrechtsrat verurteilt Israels Offensive im Gazastreifen klar. Die Aktionen der israelischen Armee hätten zu massiven Verletzungen der Menschenrechte geführt. Auch die Raketenangriffe der Hamas auf israelisches Gebiet müssten aufhören. Diese Angriffe werden im Text aber nicht ausdrücklich verurteilt. Von 47 Mitgliedsländern stimmte nur Kanada gegen den Text. 13 weitere Länder, darunter die Schweiz, enthielten sich der Stimme. Der israelische Botschafter in der Schweiz begrüßt die Enthaltung. Die Schweiz habe wie andere westliche Staaten verstanden, dass man einen solchen Text nicht unterstützen könne. Auch die jüdischen Organisationen in der Schweiz erwarten vom Bundesrat eine ausgewogene Haltung im Nahostkonflikt. Unbekannte haben in Genf ein Schaufenster des jüdischen Studienzentrums zerstört, wie die Westschweizer Organisation zur Bekämpfung des Antisemitismus mitteilt. An seiner letzten Pressekonferenz als US-Präsident hat George Bush die Raketenangriffe der Hamas auf Israel scharf verurteilt. Die Hauptverantwortung für den Gaza-Krieg trage die Hamas. In seiner Bilanz nannte es Bush einen klaren Fehler, dass er wenige Wochen nach der Invasion in Irak die Militärmission für erfüllt erklärt habe. Ebenfalls ein Fehler sei seine zeitlich zögerliche Reaktion auf den Hurrikan Katrina in New Orleans gewesen. Der deutsche Autobauer Daimler und der weltgrößte Autozulieferer Bosch führen für Zehntausende ihrer Beschäftigten in Deutschland Kurzarbeit ein. Daimler lässt bis zum April noch 4 statt 5 Tage pro Woche arbeiten. Deutschlands größter Stahlkonzern ThyssenKrupp führt auf 1. Februar Kurzarbeit in allen Abteilungen ein. Betroffen sind 20.000 Angestellte. Der Großverteiler Migros reagiert auf Konkurrent Coop und senkt sofort die Preise für 150 Markenartikel. Das Ziel von Migros sei es, dass Kunden, die über das ganze Jahr beim Großverteiler einkauften, gegenüber dem Hauptkonkurrenten Coop 5-10% günstiger einkaufen würden, betont Migros. Beibehalten will Migros die Tiefpreisgarantie bei M-Budget-Produkten. Die Swiss hat trotz der schwächeren Wirtschaft im Dezember zugelegt. Die Fluggesellschaft beförderte 6% mehr Passagiere. Über das ganze Jahr 2008 gesehen betrug der Zuwachs 10%. Befördert wurden 13,5 Millionen Personen. Im Dezember sank die Auslastung leicht auf 76%. Die Schweizer Stromwirtschaft hat ihre Atomanlagen im vergangenen Jahr sicher betrieben. Dies stellt die neue selbstständige Stelle des Bundes fest, das Eidgenössische Inspektorat für Nuklearsicherheit ENSI. Es seien im ganzen Jahr nur 8 besondere Vorkommnisse klassiert worden und dies auf der untersten Stufe der internationalen Skala. Nachdem sich ein Autofahrer in einem Regionalfernsehinterview zum Rasen bekannte, hat ihm die Berner Kantonspolizei den Führerausweis abgenommen. Die Polizei konnte seine Identität ermitteln, obwohl sein Gesicht nicht zu erkennen war. Der Mann muss sich nun einer charakterlichen Abklärung unterziehen. Die Kältewelle bringt die Schifffahrt auf deutschen Flüssen immer mehr zum Erliegen. Main, Mosel und Elbe sind wegen meterdicker Eisschollen auf Hunderten von Kilometern gesperrt. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 5.592 Punkten minus 1,9%. In New York schloss steht der Dow Jones Index bei 8.504 Punkten minus 1,1%. Der Euro wird zu 1.48,78 gehandelt, der Dollar zu 1.11,50. Die Wetterprognose. Morgen geht es mit sonnigem Wetter weiter, nur im Mittelland unterhalb von 600 Metern sowie im Südtessin liegen Nebelfelder, die sich tagsüber zum größten Teil auflösen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden rund 0 Grad, mit etwas Föhn und im Tessin gibt es bis 7 Grad. Am Mittwoch ziehen Wolken auf, stellenweise fällt etwas Schnee oder Regen. Die Höchstwerte liegen im Norden um 0 und im Süden um 6 Grad.
Gas geben. Die Russen wollen Europa wieder beliefern, und zwar schnell. Spannung reduzieren. Nachdem die Schweizer Stromanbieter die Energiediskussion elektrisiert hatten mit hohen Preisaufschlägen, werden diese jetzt wieder reduziert. Druck erhöhen. Die israelische Armee intensiviert den Krieg. Die Lage und das Gespräch mit Yair Hirschfeld, einem israelischen Unterhändler des Oslo-Abkommens. Er war für den Krieg in Gaza. Das neue Detroit. Man redet über kleinere, nicht mehr größere Motoren. Der letzte Auftritt. George Bush noch einmal vor den Medien. Und Besuch bei den Roma in Rumänien, vor denen viele Menschen in der Schweiz bange ist. Den Roma geht es heute etwas besser, also auch schon.
Ich meine, wir hatten noch vor 13 Jahren brennende Roma-Siedlungen in Rumänien. Das ist heute eigentlich nicht mehr denkbar.
Hintergrund. Mit Blick auf die Abstimmung über die Personenfreizügigkeit im Echo der Zeit. Der Gasstreit sei beigelegt, heißt es wieder einmal. Die Länder im Osten der EU sollen ab morgen wieder Gas aus Russland via die Ukraine bekommen. Dies, weil die EU bereit war, Inspektoren und Inspektorinnen an strategisch wichtige Punkte in der Ukraine zu verteilen. Die sollen sicherstellen, dass die lokale Gasgesellschaft nichts für sich selber abzweigt. Thomas Oberer in Brüssel, ist das jetzt eine definitive Lösung oder beginnt das möglicherweise alles morgen wieder von vorne?
Das ist schwierig zu sagen. Im Moment sieht es nach einer definitiven Lösung aus. In Brüssel haben alle beteiligten Parteien versichert, ab morgen 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll das Gas wieder fließen. Aber gleichzeitig war bei allen eine gewisse Vorsicht, eine gewisse Skepsis zwischen den Zeilen hörbar. In den letzten Tagen hat sich ja gezeigt, es braucht nur kleine diplomatische Fehler, kleine Missverständnisse und der Konflikt bricht von neuem aus. Und vor allem müssen ja auch die EU-Experten rechtzeitig vor morgen früh ihre Kontrollen aufnehmen können.
Gesetzt den Fall, das funktioniert jetzt morgen, Damit ist ja nur das Problem der Gaslieferung nach Europa gelöst, aber nicht der russisch-ukrainische Konflikt, der quasi dahinter steht. In der Ukraine bleiben die Wohnungen kalt, sozusagen.
Das ist so. Das Problem zwischen Russland und der Ukraine betrifft ja nur den Gastransit nach Europa. Das ist scheinbar gelöst jetzt. Zwischen Russland und der Ukraine herrscht ja schon länger eine akute Vertrauenskrise. Zum einen hat dies damit zu tun, dass sich die Ukraine immer mehr Richtung Westen orientiert, was natürlich Russland nicht gefällt. Und dazu kommt auch, dass die Ukraine auf der anderen Seite sich auch über bestehende Abkommen mit Russland hinwegsetzt und Rechnungen zum Teil nicht bezahlt. Für den Westen, für die EU bleibt der Gasstreit somit undurchsichtig. Auf der einen Seite das mächtige Russland, das, so sagt die Ukraine, seine Macht ausnützt. Auf der anderen Seite aber auch die innenpolitisch gespaltene Ukraine, die sich gegenüber der EU jetzt als unzuverlässiger Partner präsentiert.
Ist das, was man jetzt gefunden hat, mit den ganzen Experten, die da an den Gashahnen sozusagen sitzen und schauen, dass da nicht in die falsche Richtung gelenkt wird, ist das eine Lösung, die Lieferungen nach Europa auch in 2 oder 3 Jahren sicherstellt? Oder kommt das Thema jetzt jedes Jahr wieder auf den Tisch?
Nein, ich denke, es ist eine kurzfristige Lösung. Längerfristig wird das nicht funktionieren. Offiziell heißt es, die Beobachter sollen so lange den Gasfluss durch die Ukraine überwachen, bis alles wieder normal läuft. Aber in Brüssel macht man sich keine Illusionen. Es wird keine einmalige, keine kurze Aktion bleiben. Bei der EU macht man sich dann auch schon Gedanken darüber, die Truppe von Gasexperten sozusagen als Pikettorganisation auszurichten. Das heißt, dass sie in Zukunft bei Bedarf rasch wieder mobilisiert werden kann.
Wenn in Brüssel über eine längerfristige Lösung nachgedacht wird, und das muss man ja wohl, was kommt denn da in Frage?
EU-Kommissionspräsident Barroso sprach heute davon, es gehe nun für die EU darum, vorzusorgen, Alternativen voranzutreiben. Zum einen sollen die Gaspipelines, die außerhalb der Ukraine nach Europa führen, noch rascher gebaut werden. Und auf der anderen Seite gelte es für die EU auch, da die Energiequellen zu diversifizieren, das heißt eben die Abhängigkeit vom Gas zu verringern. Doch ich denke, all das sind schöne Worte und bringen in der Praxis mehr Probleme als gewünscht, denn Russland bleibt trotz allem der wichtigste Gaslieferant, mit dem man sich eben arrangieren muss. Und zum anderen bekommen die Anhänger der Atomindustrie in Osteuropa und in Frankreich jetzt auch neuen Auftrieb durch diese Krise. Es ist also quasi als Nebeneffekt dieser Gaskrise ein neuer innereuropäischer Streit um die Atomenergie vorprogrammiert.
Einschätzungen, Auskünfte von Thomas Oberer in Brüssel. Besten Dank. Um 10-20% würden, Stichwort Energiediskussion, um 10-20% würden oder müssten die Strompreise dieses Jahr steigen. Das kündigten die Stromproduzenten letztes Jahr an und sorgten damit für sehr große Empörung. Der Bundesrat griff ein und erließ in aller Eile Vorschriften, die den Preisanstieg dämpfen sollten. Jetzt war die Strombranche verärgert. Aber sie hat, wenn auch knurrend, neu gerechnet. Und nun ist klar, die Strompreise steigen deutlich weniger als ursprünglich angekündigt. Nathalie Christen.
Keine Geiß schlägt es weg. Die Strompreise steigen deutlich per Anfang Jahr. Also mit dem ersten Liberalisierungsschritt im Strommarkt. Aber im Schnitt sind es nur noch 6-7%, bestätigt Kurt Rohrbach, Präsident des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, gegenüber Schweizer Radio DRS. Das ist die Folge davon, dass der Bundesrat die Branche sozusagen in letzter Minute mit einer Verordnungsänderung zum Zurückbuchstabieren zwang. Es ist ein deutliches Zurückbuchstabieren, wie Kurt Rohrbach eröffnet, nachdem die Stromversorger hektisch neu gerechnet haben und es teilweise noch tun.
Wir rechnen damit, dass wenn diese Maßnahmen greifen, dass die angekündigten Preiserhöhungen etwa die Hälfte ausmachen von dem, was ursprünglich gesagt worden war.
Eine gute Nachricht für die Stromzahler. Der Bundesrat wollte den Preisanstieg um mindestens 40% dämpfen. Nun ist es also eher etwas mehr. Doch aufgepasst, dass die Strompreise nur halb so stark steigen wie angekündigt, diese Aussage bildet nur den Durchschnitt ab. Konkret variiert der Preisanstieg von Stromunternehmen zu Stromunternehmen stark. Und die einzelnen Versorger behandeln nicht alle gleich. Sie schonen Großkunden prozentual gesehen mehr als die kleinen, zum Beispiel die Haushalte, so Kurt Rohrbach für die Strombranche.
Auf jeden Fall ist es so, dass die Unternehmen, die ja tiefere Preise haben, weil sie größere Mengen an Energie konsumieren oder weil sie diese auf höheren Spannungsebenen beziehen und auch weniger Aufwand verursachen, dass die natürlich prozentual den höheren Abschlag haben werden und die kleineren Kunden, die eben höhere Kosten auch verursachen und kleinere Mengen beziehen. In Rappen pro Kilowattstunde kann das gleich viel sein, prozentuell macht das natürlich weniger aus.
Wie viel jeder Einzelne bezahlen muss, teilen die Elektrizitätslieferanten ihren Kundinnen und Kunden nun nach und nach mit. Ein Teil davon hat es bereits getan. Und dies, obwohl der Branchenverband nach dem Bundesratsentscheid noch geklagt hatte, die Regierung könne nicht erwarten, dass die Stromunternehmen ihre Preise innerhalb weniger Wochen rückgängig machen könnten. Wie war das noch? Verbandspräsident Kurt Rohrbach.
Die Frage ist, was geht? Es wird nicht perfekt gehen, es wird wohl nicht ganz alles so schnell gehen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, alle Unternehmen geben sich Mühe, das in möglichst kurzer Zeit zu realisieren.
Diese neuerdings sanfteren Töne kommen wohl nicht ganz von ungefähr. Der Preisüberwacher im Strombereich, Carlo Schmid, kritisierte heute die Branche an ihrem wichtigsten Kongress in Bern deutlich für ihre mangelnde Sensibilität im letzten Herbst bei der Preisgestaltung, die zu einem Sturm der Entrüstung und letztlich eben zum Eingreifen der Politik geführt habe. Mit einem Sturm der Entrüstung, diesmal aber auf Seiten der Stromlieferanten, muss Schmid Mitte Februar selber rechnen. Dann wird er nämlich seinerseits Entscheide bekannt geben, welche die Strompreise beeinflussen. Viel Spielraum habe er aber nicht mehr nach dem Eingreifen des Bundesrates, so Schmid. Die Preise, die er festlege, würden also nicht mehr stark abweichen.
Sie können davon ausgehen, dass wir nicht komplett neue Zahlen haben werden, sondern dass wir im Rahmen dessen, was die Verordnung vorgegeben hat, uns bewegen.
In der Strombranche wird erwogen, gegen diese Entscheide des Stromüberwachers, des Preisüberwachers beim Strom, bis vor Bundesgericht zu gehen. Darauf angesprochen lacht Carlo Schmid, der ehemalige Ständerat, nur und sagt dann, die Branche solle sich an den Proteststurm im letzten Herbst erinnern, der viel Imageschaden brachte.
Erinnert euch daran, aber das ist keine rechtliche, das ist eine politische Aussage.
Die Politik aber wird letztlich bestimmen. In 5 Jahren entscheidet nämlich die Stimmbevölkerung, ob sie den Strommarkt noch vollständig öffnen will.
Der Beitrag von Bundeshausredaktorin Nathalie Christen. Man spannte in Deutschland zuerst einen Rettungsfallschirm für die Banken. Dann packte man ein Konjunkturpaket gegen die Rezession. Das sollte es dann aber auch gewesen sein, meinte die Kanzlerin. Nun kommt doch ein zweites Programm. Rund 50 Milliarden soll es kosten, die Eckdaten sind seit letzter Woche klar. Heute Abend ringen die Spitzen der Regierungsparteien noch um die Details. Aber die haben es wie immer in sich. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Eigentlich wollte Angela Merkel auch in der aktuellen Krise so regieren wie immer. Unaufgeregt und mit Augenmaß. Selbst im Dezember blieb sie standhaft. Nur keine Panik, hieß ihre Botschaft, allen Begehrlichkeiten zum Trotz.
Bei aller Dringlichkeit, die besteht, werden wir in Deutschland den Wettlauf um Subventionen oder den Wettlauf um Milliarden einfach nur um den Eindruck zu erwecken, man hätte etwas getan, nicht mitmachen.
Jetzt freilich ist alles anders. Nach quälend langen Diskussionen über die richtigen Rezepte geht es nun richtig schnell. Heute Nacht wollen sich die Koalitionspartner definitiv einigen. Morgen kommt das Paket vor die Presse und übermorgen bereits in den Bundestag. Denn Angela Merkel will als Krisenmanagerin Tatkraft demonstrieren. 50 Milliarden Euro wird das neue Paket kosten und helfen soll es nicht nur gegen die Angst, sondern vor allem gegen den Abschwung. Der größte Teil des Geldes soll in die Modernisierung von Straßen, Schienen und Schulen gesteckt werden. Doch auch die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich freuen. Damit sie weiterhin kräftig konsumieren, werden sie bei Abgaben und Steuern leicht entlastet. Ganz so, wie es die CSU zum Ärger der Kanzlerin während Monaten unermüdlich verlangt hatte. Doch Horst Seehofer, der CSU-Chef, der sich jetzt im Grundsatz durchgesetzt hat, er hält in Zeiten wie diesen nichts von Siegerposen.
Ich glaube, die Steuererleichterung ist etwas, was die Bevölkerung erwartet. Und da geht es nicht um Sieger und Verlierer, sondern es geht darum, das Richtige durchzusetzen.
Was das Richtige ist, darüber gibt es freilich höchst unterschiedliche Ansichten, sogar innerhalb der einzelnen Regierungsparteien. Das zeigt sich auch beim ebenfalls geplanten sogenannten Deutschlandfonds, aus dessen 100 Milliarden Budget künftig angeschlagene Firmen unterstützt werden sollen. Diese Maßnahme sei völlig unnötig, findet zum Beispiel der Wirtschaftsflügel der CDU. Und die SPD wehrt sich entschieden dagegen, dass im Notfall sogar einzelne Unternehmen oder Banken verstaatlicht werden könnten. Besser den Kleinen in der Krise helfen, statt immer nur den Großen, sagt SPD-Chef Franz Müntefering.
Wir wissen, wenn man unten Geld denen gibt mit dem unteren Einkommen, das ist das, wo am ehesten sich am Arbeitsmarkt was bewegt und darum geht es. Deshalb geben wir auch 10 Milliarden im Deutschlandfonds an die Städte und Gemeinden, damit die in Kindergärten und Schulen und Hochschulen investieren können.
Es bleibt also noch einiger Zündstoff, bis heute Nacht das zweite Konjunkturpaket definitiv geschnürt werden kann. Doch dass es zustande kommt, ist sicher, denn keine der Regierungsparteien will sich später vorwerfen lassen, sie habe quasi mutwillig in Kauf genommen, dass in Deutschland die Zahl der Arbeitslosen wieder unnötig stark zunimmt. Schließlich sind dieses Jahr Bundestagswahlen. Ein Termin, den allerdings auch die Opposition fest im Blick hat. Sie kritisiert das geplante Hilfsprogramm jedenfalls unisono als Flickwerk, das es allen recht machen wolle. Für Renate Künast, die Spitzenkandidatin der Grünen, greift ein staatliches Krisenpaket ohne Klimaschutz und Bildung schlicht zu kurz.
Die Maßnahmen, die heute ergriffen werden, dürfen nicht nur zu Milliarden neuen Schulden bei nachkommenden Generationen führen, sondern es muss für nachkommende Generationen mehr als Schulden übrig bleiben, auch ein positiver Nutzen.
Darauf hofft offenbar auch die Mehrheit der Deutschen. Gemäß Umfragen ist sie nämlich skeptisch, ob all die Milliarden aus der Staatskasse wirklich helfen, die Rezession abzufedern.
Ursula Hürzeler in Berlin. Tag 17 des Krieges in Gaza. Einzelne Politiker wie der deutsche Außenminister reden davon, ein Waffenstillstand liege in greifbarer Nähe. In Gaza selber war das Gegenteil festzustellen. Mehr Gewalt, intensivere Kämpfe, Schießereien. Aber die Mäder fasst zusammen.
Während westliche Diplomaten sich weiter erfolglos um einen Waffenstillstand bemühen, geht die israelische Offensive mit voller Härte weiter. Über 900 Palästinenser sollen bisher den Tod gefunden haben, mehr als ein Drittel davon Frauen und Kinder. Das Leid und die Verzweiflung der Bevölkerung ist groß. Maxwell Gaylord, Koordinator der UNO für die humanitäre Hilfe in Gaza, bilanziert, nach wie vor trage die Zivilbevölkerung die Hauptlast des Konflikts.
It is becoming very clear that the civilian population is bearing the brunt of this conflict.
Solange der Konflikt weitergehe, sei die Zivilbevölkerung ungeschützt, würden Zivilisten verletzt und getötet. Matt Gilbert ist norwegischer Arzt im Shifa-Spital in Gaza. Er ist von seinen Erfahrungen überwältigt. Gegenüber der BBC sagte er, er habe schon 1982 in Beirut als Arzt gearbeitet, aber er habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen.
You see some terrific, awful, terrible amputations, often very high.
Man sehe schreckliche Amputationen. Oft müssen nicht nur beide Beine, sondern auch Teile des Unterleibs amputiert werden. Zum Beispiel, wenn die Explosion am Boden erfolgt sei. Er müsse die Patienten in Kategorien einteilen. Wer stirbt ohnehin und soll nicht behandelt werden? Wer erholt sich von selbst? Und wer überlebt nicht ohne medizinische Hilfe?
And it's just terrible, and it's, you know, you have to sort them. Who are the dyings, who should not be treated? Who are the walking, lucky, wounded ones? And who are those with salvageable injuries?
Angesichts des menschlichen Dramas in Gaza hat der UNO-Menschenrechtsrat in Genf die israelische Militäroffensive verurteilt. Die europäischen Staaten, darunter die Schweiz, enthielten sich der Stimme. Sie begründeten die Stimmenthaltung damit, dass die Resolution nur eine Seite des Konflikts berücksichtige. Die Resolution verlangt zwar ein Ende der Beschießung Israels mit Raketen, verurteilt die Raketenangriffe der Hamas aber nicht ausdrücklich. In Gaza feuerte heute Hamas weitere Raketen auf Israel ab. Es waren indes weniger als in den vergangenen Tagen.
Rudi Meder über die Ereignisse in Gaza. Wie angesichts all dessen, was da von den Kriegsparteien an Leid angerichtet wird, Aussöhnung, eine Friedensperspektive entstehen soll, ist schleierhaft. Irin Meyer ist nach Tel Aviv gefahren. Sie hat dort Yair Hirschfeld getroffen. Er ist ein israelischer Geschichtsprofessor, der in den 90er Jahren entscheidend am Osloer Abkommen mitgearbeitet hat. Am Weg, der den Palästinensern via eine Autonomie schließlich zu einem eigenen Staat hätte verhelfen sollen. Hirschfeld glaubte fest an die Aussöhnung. Heute befürwortet er den Krieg in Gaza.
Der Architekt sitzt in seinem Büro und schaut auf die Trümmer. Yair Hirschfeld war eine zentrale Figur auf der israelischen Seite in den Verhandlungen um das Oslo-Abkommen. Er erlebte 1993 den Handschlag zwischen den ehemaligen Todfeinden Yasser Arafat und Yitzhak Rabin. Er war ganz nah dabei, als der Frieden Gestalt anzunehmen schien und nun die Bomben im Gazastreifen, die Bomben in Sderot. Von Oslo spricht keiner mehr, nur noch von israelisch-palästinensischer Entfremdung, von Rückschlag und Gewalt. Doch Yair Hirschfeld schreit nicht auf, im Gegenteil, er stimmt ein in den Chor der Mehrheit in Israel, die für diesen Krieg Verständnis hat.
Ich weiß nicht, ob es ein unvermeidbarer Krieg ist, aber in der Situation von Mitte Dezember, nach dem 19. Dezember, hat die israelische Regierung kaum andere Möglichkeit gehabt, als zu sagen, okay, bis hierher und nicht weiter.
Hirschfelds Argumentation deckt sich voll und ganz mit derjenigen der israelischen Regierung, die Gewalt als einzig mögliche Antwort auf die Hamas sieht. Erstaunlich für jemanden wie Hirschfeld, der früher so sehr auf Dialog gesetzt hat. Damals waren die palästinensischen Partner um Arafat weniger militant und sie waren säkular, nicht religiös. Das ist das eine. Das andere ist, dass Hirschfeld die Hamas als ernste Bedrohung für Israel und für die Palästinenser selber sieht, als zynische Terroristen.
Die Hamas versucht, die zivile Bevölkerung als Schild gegen jeden, gegen alles zu machen. Und desto größer das menschliche Unglück ist, desto mehr florieren sie.
Schuld und Verantwortung legt Hirschfeld fast vollumfänglich auf die Schultern der militanten Palästinenser. Israel dagegen wolle den Frieden.
Zweifelsohne. Die Israelis wollen es ganz sicher. Es gibt sicher eine Menge von Israelis, die den Preis nicht dafür zahlen wollen.
Den Preis dafür bezahlen bedeutet die Besatzung beenden, sich zurückzuziehen aus den palästinensischen Gebieten. Das, was die Palästinenser in der ersten Intifada friedlich, in der zweiten mit Steinen und Gewalt und jetzt die Hamas-Kämpfer mit Raketen und Attentaten zu erreichen versuchen. Ist die Radikalisierung des palästinensischen Widerstands nicht eine logische Entwicklung, wenn sich die Besatzung nicht lockert, sondern im Gegenteil ausweitet?
Ja, im Grunde genommen schon. Die Annahme, dass es eine freundschaftliche Okkupation gibt, ist ein Oxymoron. Und es ist keine Frage, dass wir mit den Palästinensern verhandeln müssen, wie wir die Okkupation beenden.
Oxymoron, der innere Widerspruch. Auch in den Aussagen von Yair Hirschfeld taucht er immer wieder auf. Wenn Hirschfeld zum Beispiel davon spricht, dass mit der Hamas eben doch eines Tages verhandelt werden müsse. Vom Oslo-Abkommen spricht heute niemand mehr, obwohl die Fehler, die damals gemacht wurden, für die heutige Situation wohl mitentscheidend sind. Oslo sollte den Weg bereiten in die palästinensische Autonomie bis hin zum palästinensischen Staat und das Ende der israelischen Besatzung einläuten. Einer von vielen Irrtümern damals, so sagen Kritiker, sei gewesen, dass die Kernfragen des Konfliktes, der Status von Jerusalem, die Grenzfragen, die Rückkehr der Flüchtlinge, auf die lange Bank geschoben wurden, anstatt sie direkt anzugehen. Das Scheitern sei also praktisch vorgezeichnet gewesen. Heute räumt Yair Hirschfeld dies teilweise ein.
Womit ich Ihnen übereinstimmen würde, ist, dass wir unmittelbar, nachdem das Grundsatzabkommen unterschrieben wurde am 13. September 1993, wir gesagt haben, wir müssen sofort die schwierigen Fragen lösen. Und dass Rabin, Ministerpräsident Rabin, auch am 5. Oktober 1995 gesagt hat, dass er das machen wird. Und einen Monat später ist er ermordet worden. Und dann ist alles irgendwie, dieser eine Schuss und dieser eine Mord hat leider die Geschichte geändert.
Ob der Weg mit Yitzhak Rabin wirklich in ein friedliches Zusammenleben in zwei Staaten geführt hätte, weiß niemand. Es ist kaum vorstellbar, heute am 17. Tag des Krieges im Gazastreifen. Auch Yair Hirschfeld kann den Ausgang dieses Krieges nicht voraussagen. Ob und wie die Hamas diesen Krieg überlebe, wisse er nicht. Vieles hänge nun von der sogenannten Exit-Strategie der israelischen Regierung ab, wie sie diesen Krieg beende. Vieles, was vor dem Krieg in den letzten Monaten möglich schien, ist in weite Ferne gerückt. Die syrisch-israelische Annäherung zum Beispiel, die türkische Regierung, die zwischen Jerusalem und Damaskus vermittelt hatte, wendet sich von Israel ab.
Das ist schwierig für Regierungen, eine gemäßigte politische Linie zu führen. Und in diesen Kampf um eine politische Linie gibt es oft seismografische Entwicklung, wo es keine klare Linie von A zu B gibt, sondern wir müssen über Serpentinen dorthin kommen.
Hirschfeld ist nicht überrascht und er akzeptiert den Weg mit den vielen Windungen, 16 Jahre nach dem Abkommen von Oslo.
Irene Meyer hat in Tel Aviv mit dem israelischen Historiker Yair Hirschfeld gesprochen. Sie hören Echo der Zeit Mit einem Bericht zu den Problemen im US-Automarkt, mit Eindrücken von der letzten Medienkonferenz des George Bush und einem Dossier zu den Roma in Rumänien. The Detroit Auto Show. Bis vor kurzem ein Grund zu freudiger Erwartung bei allen Amerikanern, Amerikanerinnen, die sich für Autos begeistert. Und das sind sehr viele. Man erwartete jeweils tolle neue Modelle, stärkere Motoren, bulligere Designs. Nicht mehr. Statt SUV um SUV zu enthüllen, geben sich die amerikanischen Autobauer heute bescheiden und umweltfreundlich. Das ändert aber nichts an ihrem Problem. Was jetzt gefragt wäre, sind umweltfreundliche, sparsame Modelle. Modelle, welche etwa den scharfen Umweltvorschriften entsprechen, welche Kalifornien bereits beschlossen, aber in Washington noch nicht durchgesetzt hat. Kalifornien hofft jetzt auf die Obama-Regierung und Detroit fürchtet sie. USA-Korrespondent Max Ackermann berichtet.
Charles DeRito ist besorgt. Die Zeiten seien schwer für die Automobilindustrie. Jetzt brauche man Sicherheit und Beständigkeit, nicht Verwirrung und Chaos.
You know, at this difficult time for the industry, what we need is certainty and consistency, not confusion and chaos.
Für den Sprecher der Vereinigung von 11 Autobauern in den USA ist klar, was ins Chaos führen würde. Strengere Abgasvorschriften in Kalifornien.
We're all concerned that this would create chaos, not only for consumers, but also for dealers and for manufacturers.
Tatsächlich hat Kalifornien bereits vor 4 Jahren beschlossen, die Abgasvorschriften in eigener Regie zu verschärfen. Danach müssten die Autohersteller bis im Jahre 2016 den Abgasausstoß ihrer Wagen um durchschnittlich 30% senken. Wer das nicht schafft, darf keine Autos mehr im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat verkaufen. 4 Jahre alt ist diese Vorschrift also schon, bis jetzt aber lediglich Papier geblieben. Denn um sie in Kraft zu setzen, braucht Kalifornien die Bewilligung des Umweltministeriums in Washington. Doch das verweigert die Unterschrift mit der Begründung, es brauche eine nationale Lösung, nicht viele bundesstaatliche. Eine Umweltbehörde, die sich gegen besseren Umweltschutz wehrt, typisch für die Bush-Regierung, sagt dazu Trip Van Noppen von Earth Justice, einer Organisation für Umweltrecht mit Sitz im kalifornischen Oakland. Umso größere Hoffnungen setzen die Umweltorganisationen jetzt auf den Regierungswechsel.
The environmental community is eager to see a lot of change fast. There's a huge amount of pent up.
Man sei sich zwar sehr wohl bewusst, dass am 20. Januar nicht gleich alles anders und besser werde.
And we recognize that everything isn't going to happen exactly the way we want it. We also recognize that everything isn't going to happen fast.
Aber die strengeren kalifornischen Abgaswerte, das sei etwas, das problemlos und sofort durchgesetzt werden könne.
It is something that is primed for early action, teed up and ready to go.
Die Chancen, dass Kalifornien bald vorwärts machen kann, stehen gut. Kurz vor Weihnachten hat die Regierung Bush einen 17 Milliarden Dollar Notkredit für die US-Autofirmen bewilligt und damit Chrysler und GM wohl vor dem Bankrott gerettet. Weitere Hilfen aber, das hat der künftige Präsident Obama bereits klar gemacht, würden an Bedingungen geknüpft. Geld aus der Staatskasse soll es nur noch für sauberere Autos geben. Das ist ein Argument, dem sich auch die Autofirmen schlecht verschließen können. Man werde mit der neuen Regierung zusammenarbeiten und abgasärmere Autos entwickeln, versichert denn auch Charles DeRito.
We're looking to work with this administration to help meet all of our goals of enhancing energy security and reducing greenhouse gas emissions.
Autos wohl, die kalifornischen Abgasnormen erfüllen. Denn die könnten bald schon landesweit gelten. Bereits haben 16 weitere US-Bundesstaaten angekündigt, sie übernehmen zu wollen, sobald Washington grünes Licht gibt. Und lange wird dies nicht mehr dauern.
Wir bleiben in den USA. W oder texanisch W. George Bush, der Jüngere, gab heute seine letzte Pressekonferenz im Präsidialamt. Der Tonfall war vor allem heiter. Eindrücke von Peter Vögele.
April. Yes, ma'am.
Thank you, Mr. President.
Yeah. You were sound asleep back there, so I decided.
Es war heute die letzte Pressekonferenz von Präsident George W. Bush, zumindest falls nichts Unvorhergesehenes passiert, und der Präsident scherzte wie oft. April, rief er unvermittelt eine Journalistin, sie scheinen zu schlafen. Obwohl von den Journalisten mehrmals nach seinen größten Fehlern gefragt, wirkte Bush locker, selbstsicher und auch seine Äs hielten sich in Grenzen, außer einmal, als er gefragt wurde, warum er so unbeliebt sei. Doch das konnte er schon immer, im direkten Umgang witzig und locker sein, auch wenn er deswegen manchmal eher wie ein College-Student als ein Präsident wirkte. Und Bush gestand auch Fehler ein.
Clearly putting a mission accomplished on an aircraft carrier was a mistake. Obviously some of my rhetoric has been a mistake.
Das Mission Accomplished, Mission erfüllt Plakat nach dem Sturz von Saddam Hussein sei falsch verstanden worden. Seine Rhetorik manchmal zu scharf gewesen, die nicht gefundenen Massenvernichtungswaffen eine Enttäuschung, aber wissen können habe man das damals nicht, behauptete er. Zumindest äußerlich sind das alles nur Schönheitsfehler für Präsident Bush. Er wirkte in sich selbst ruhend, von sich überzeugt. Er könne noch immer in den Spiegel schauen, sagte er. Die Geschichte werde ein gerechtes Urteil über ihn fällen.
There is no such thing as short-term history.
Ja, nicht einmal sentimental wirkte George W. Bush, als er sich knapp verabschiedete. Aber auch im Publikum flossen keine Tränen.
I wish you all the very best. I wish you and your families all the best. God bless you.
God bless you, George Bush und seine letzte Medienkonferenz. Es ist 18.36 Uhr. Wir kommen zum Dossier. Zum Thema Einbezug von Rumänien und Bulgarien in die Personenfreizügigkeit mit der EU, über die wir am 8. Februar abstimmen. Die Fronten sind klar, die Wirtschaft streicht die Chancen für den hiesigen Arbeitsmarkt hervor, die Gegner sprechen vom Problem der massenhaften Einwanderung, der Ausnutzung der schweizerischen Sozialwerke und sie meinen damit speziell eine Überschwemmung der Schweiz durch Roma. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat sich unter den Roma in dem Land umgeschaut, wo mehr Roma leben als überall sonst in Europa, in Rumänien. Genauer in Zabrauti.
Zabrauti, eine Bukarester Vorstadt, wo die Straßen schon nicht mehr asphaltiert sind und riesige Müllberge sich erheben zwischen den Häuserblöcken, denen die Türen fehlen. Hunde streunen herum und die Kinder gehen barfuß. Auf der Treppe vor dem Haus steht Christina, eine junge Mutter, und klagt. Sie schliefen auf feuchten Matratzen, alles in der Wohnung sei angeschimmelt, sagt sie. Zu zehnt lebten sie hier in den zwei Zimmern auf 25 Quadratmetern. Dauernd falle der Strom aus. Beim Staat habe sie nun um Nothilfe nachgesucht. Die Menschen hier fristen ein kümmerliches Dasein. Zabrauti ist ein Ort, wo sich die schlimmsten Klischees und Vorstellungen von der Roma-Armut bestätigen. Die Stimmung auf den Straßen Zabrautis steht aber in auffallendem Kontrast zur Lebenssituation der meisten hier. Sie ist recht fröhlich. Wir begegnen dem 9-jährigen Michai, der uns sogleich mit seinem Showtalent beeindruckt. Und während Michai auf der Straße sein Lied singt, strömen aus allen Ecken der Siedlung weitere Kinder herbei. Nun steht der aufgeweckte Knabe inmitten eines Pulks von Gleichaltrigen und setzt sich als deren Sprecher in Szene. Klar würden die Roma-Kinder in der Schule gehänselt und beleidigt, sagt er, aber das interessiere überhaupt niemanden. Mache er die Lehrerin darauf aufmerksam, stieße sie ihn nur beiseite. Die Ausgrenzung der Roma in Rumänien hat Tradition. Früher wurden sie als Sklaven gehalten von den Großgrundbesitzern. Später schlugen sie sich als Tagelöhner durchs Leben. In den Augen der großen Mehrheit hält man die Roma für faul, schmutzig und kriminell. An diesem Bild hat sich seit Jahrhunderten nichts geändert. Das zeigen auch jüngste Erhebungen. Läuft irgendwo etwas schief, sind die Sündenböcke stets rasch gefunden, weshalb sich viele gar nicht mehr zu ihrer Herkunft bekennen mögen. Bei der letzten Volkszählung vor 6 Jahren gaben nur 500.000 Menschen an, zu den Zigeunern zu gehören, obwohl ihre Zahl auf mindestens 2 bis sogar 3 Millionen geschätzt wird. Zigeuner gilt in der rumänischen Sprache übrigens nicht als Schimpfwort. Der Siebenbürger Journalist Herbert Grünwald versucht in dieser tristen Situation das Positive zu sehen und meint, immerhin gebe es inzwischen keine Pogrome mehr gegen Roma.
Ich meine, wir hatten noch vor 13 Jahren brennende Roma-Siedlungen in Rumänien. Das ist heute eigentlich nicht mehr denkbar.
Grünwald führt diesen kleinen Fortschritt auf aufmerksamere Ordnungskräfte zurück und auf eine gewisse Sensibilität bei der Mehrheitsbevölkerung. Tatsächlich wird die Roma-Problematik in der öffentlichen Diskussion offen angesprochen. Man sucht nach Lösungsansätzen und Gewalt gegen Roma gehört der Vergangenheit an. Dafür sei Diskriminierung noch immer allgegenwärtig, sagt Cesara David. Mit ihren Roma-Landsleuten wollten die meisten Rumänen nichts zu tun haben.
Romanians don't want to be associated with the Roma. Although Roma people live in Romania for almost 1000 years here, they are still not perceived as of our own.
Obwohl die Roma seit 1000 Jahren im Land lebten, würden sie nicht als Teil der Gesellschaft akzeptiert. Viele Grundrechte würden ihnen verweigert, erklärt Cesara David, die sich bei der Organisation Romani Cris für die soziale Integration der Roma engagiert.
Access to certain basic rights are limited or even denied in some cases.
Roma hätten einen schlechteren Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung. Sie bekämen auf dem freien Markt weder Arbeitsstellen noch Wohnungen und würden von den Behörden übergangen. Außerdem lebten 90% der Roma unter der Armutsgrenze.
90% of the Roma communities in Romania live under the poverty threshold. That means that they are extremely poor.
Um den unterdrückten und gewöhnlich schlecht informierten Roma den Zugang zu öffentlicher Unterstützung zu erleichtern, hat die Regierung im ganzen Land ein Netz von sogenannten Mediatoren aufgebaut. Diese sollen den Zigeunern im Umgang mit den Amtsstellen behilflich sein. Für den Bukarester Soziologen Dumitru Sandu ist dies ein Beispiel dafür, dass Behörden und Gesellschaft nicht untätig sind.
It would be unfair not to recognize that the Romanian government, Romanian society tried to do something.
In der Tat fehlt es nicht an Konzepten, Programmen und Gesetzen. Die rumänische Regierung verfügt über eine umfassende Integrationsstrategie. Dies bestätigt auch die Roma-Aktivistin Cesara David. Aber bei der Umsetzung hapere es. Sobald konkrete Maßnahmen gefordert werden, herrsche oft Ratlosigkeit.
There are quite good policies in Romania, but the implementation, well.
Dies treffe vor allem auf lokaler Ebene zu, dort, wo sich die Verbesserungen am direktesten auswirken könnten. Steht zum Beispiel der Bau einer Straße oder die Erneuerung der Wasserversorgung an, so würden die Roma-Siedlungen sehr oft nicht berücksichtigt.
The problem is not necessarily at central level, but at local level. The local authorities have a certain autonomy and they use it not to do things or projects.
Die Regierungsprogramme greifen also in der Praxis offensichtlich nur unzureichend und so präsentiert sich die Situation der Roma in Rumänien generell noch immer nicht zufriedenstellend. Daran sind allerdings die Roma selber nicht ganz unschuldig. Viele verharren nur zu oft in der Position des Bittstellers, der sich unterstützen lässt und selbst wenig unternimmt zur Verbesserung der Lage. Auch Journalist Grünwald meint, die Erwartungen der Zigeuner überstiegen manchmal die Möglichkeiten des Staates.
Der Staat und die Politik kann ja eigentlich außer in erster Linie mal die politische Szene zu öffnen, sie einzuladen und zusätzlich noch Programme zu schaffen, um sie heranzuführen, die eigenen Roma-Organisationen zu unterstützen. Was kann der Staat sonst noch tun?
Den Roma stehen inzwischen genügend Instrumente zur Verfügung, damit sie ihr Schicksal verbessern könnten. Oft hindern sie daran aber die Zerstrittenheit untereinander und auch die alten Traditionen, die sie gerne als bequemes Argument ins Feld führen, um sich der modernen Gesellschaft nicht anpassen zu müssen. Cesara David von der Organisation Romani Cris räumt ein, dass es den Zigeunern nichts bringe, in der Opferrolle zu bleiben. Um sich den neuen Herausforderungen zu stellen, brauche es Eigeninitiative und Vorbilder.
We always try in campaigns to attract image vectors, people who are known to speak for this issue.
Man versuche, solche Image-Träger zu mobilisieren, sagt Cesara David. Gefragt seien gut integrierte Roma, die für die Sache ihrer Ethnie sprechen. Leider gäbe es sehr wenige, die bereit seien, sich zu exponieren.
But unfortunately there are not so many.
Roma sind eigentlich fast nur in der Volksmusik populär. In anderen Bereichen finden sich kaum bekannte Sympathieträger, die den Zigeunern zu mehr Selbstvertrauen verhelfen könnten. Denn es ist klar, wer dauernd auf Ablehnung und Verachtung stößt, hat letztlich wenig Respekt vor sich selbst.
Die Lage der Roma in Rumänien, ein Dossier von deres Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Markus Baselk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.